Emens, führ dich nicht auf wie ein Prolet. Was ist denn jetzt? Ach so, das sind Handys, die hier falsche. Noch ein anderer Beitrag zu dem Thema. Gibt es denn dieses Kollektiv noch? Kann man es denn noch finden? Es ist klar, von sich selber hält dieses Kollektiv, glaubt dieses, das kennt sich nicht mehr. Das Proletariat hält sich nicht mehr für ein Proletariat und die Arbeitnehmer wollen sich das Schimpfwort nicht antun lassen. Wie schaut es denn mit dem Rest der Welt aus? Da war ich jetzt gerade dabei bei den drei Unterpunkten. Jeder kennt sie doch. Nehmen wir den Staat. Er, der mit Stolz von sich behauptet, er habe die Klassenspaltung überwunden. Bei ihm gibt es kein Proletariat mehr. Er ist zugleich, und das lustigerweise völlig begriffslos, in der Lage, die eine und die andere Sorte seiner Bürger prima zu unterscheiden. Gerade der Staat, der behauptet, bei ihm gibt es keine Klassen mehr, nur noch Bürger, der kriegt es mit der begriffslosesten Fassung, die man sich überhaupt vorstellen kann, hin, sehr präzise die einen und die anderen voneinander zu trennen. Und die Trennung heißt im Augenblick, wenn ich richtig informiert bin, 5.100 Euro. Es ist die Sozialversicherungsgrenze. Und mit der Sozialversicherungsgrenze, da wird ja was unterschieden im Volk. Da unterscheidet man in der Welt des Eigentums diejenigen, die auf eigenen Füßen stehen können. Diejenigen, die ein Einkommen haben, dem man Vermögensbildungsqualitäten zutraut. Diejenigen, denen man es überlassen darf, wie sie für ihr Alter und für ihre Krankheitslagen sorgen wollen. Und die deswegen dann auch die Freiheit haben, ihre eigene Vorsorge, die mit ihrer Vermögensbildung, die sie sowieso betreiben, zusammenfällt, auch noch als vorteilhaftes Geschäft abzuwickeln. Und die anderen, von denen man mit dieser Grenze sagt, die stehen nicht auf eigenen Füßen. Denen muss man eine Vorsorge aufzwingen, die sie von sich aus nicht leisten würden, weil sie sich offenbar die nicht leisten könnten. Von dem Gehalt, das sie beziehen. Die sind gar nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen, also müssen sie zu einer Vorsorge gezwungen werden. Diejenigen eben, die bei denen absehbar ist, dass sie in den Lebenslagen, in die sie sicher geraten werden, nicht über ein Vermögen verfügen. Die deswegen für diese absehbaren Notlagen Vorsorge treffen müssen, und zwar nach Bedingungen, die die Regierung ihnen definiert. Abhängige Menschen, unselbstständige Existenzen. Das immerhin ist in dieser begriffslosen Unterscheidung, die auch jährlich verändert wird, meistens geht sie nach oben, im Rhythmus der Inflation, aber man weiß auch, die Regierung ist auch frei, die Schritte, mit denen das nach oben geht, freier festzulegen, je nachdem, was sie halt dann für Vorteile für ihre Kassen damit verbindet. Die jetzige hat den Schritt etwas größer gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist es doch die Unterscheidung zwischen denen, die auf eigenen Beinen stehen, und denen eine Vorsorge aufgezwungen werden muss, weil sie mit ihrer absehbaren Not sonst dem Staat zur Last fallen würden. Also eine erste Annäherung an das Thema. Die große Karriere kommt an ihr gerechtes Ende. Erstmal quasi phänomenologisch. Die Karriere ist zu Ende, denn von dem Proletariat und seiner Karriere auch, also dem Kampf um die Aufhebung der benachteiligten Situation, ist nichts zu sehen mehr. Die Karriere ist zu Ende. Nicht dadurch, dass die politökonomische Position Lohnarbeit abhängig Beschäftigter aufgehoben worden wäre, aber dadurch, dass das Proletariat seine eigene Lage nicht mehr als einen Skandal hält und dass sich deswegen auch sonst niemand in der Gesellschaft mehr vor dieser Bande fürchten muss. Das wäre der Vorlauf für den zweiten Punkt, nämlich, worin besteht denn jetzt eigentlich der gigantische Fortschritt des 20. Jahrhunderts? Und man muss ja wirklich sagen, das ist die Entwicklung, das ist die Leistung des 20. Jahrhunderts, das Proletariat beseitigt zu haben. Denn am Anfang des 20. Jahrhunderts stehen sie, die Arbeiterparteien, die den Umsturz suchen, die irgendwelche Formen von Sozialismus für nötig gehalten haben. Worin besteht sie denn genau? Naja, und da ist ein Stichwort einschlägig. Die politische Emanzipation der Arbeiterklasse ist gelungen. Muss man gelten lassen. Das ist der Fortschritt des 20. Jahrhunderts. Die politische Emanzipation hat stattgefunden. Die Rechtlosigkeit, die Nichtanerkennung, der Umstand, dass diese Leute kein Wahlrecht hatten und praktisch außerhalb der Gesellschaft standen, das ist vorbei. Was meine ich damit? Die ersten Proletarier, die sich mal gemeldet haben, weil sie von den Lohnzahlungen, die die Schlotbarone und die Junker und was es da so gegeben hat, mal, die ihnen geleistet haben, weil sie davon nicht leben konnten, haben sie sich zu kämpfen aufgerafft. Und kaum haben sie sich zu irgendeiner Form von Widerstand entschlossen, sind sie an die Staatsmacht gestoßen. Der Staat hat gleich zugeschlagen, hat den Streik als Verstoß gegen die Eigentumsrechte der Besitzenden aufgefasst, hat jede Zusammenrottung als Störung der öffentlichen Ordnung niedergeschlagen und öfter auch mal mit Soldaten und Polizisten reingeschossen. Muss ich einen kleinen Exkurs machen zu dem Thema, die konnten damals vom Lohn nicht leben. Der Exkurs ist deswegen nötig, weil man deutlich machen muss, woran das liegt. Man denkt so schnell an, das waren Hungerlöhne. Hungerlöhne im Sinn von, der war zu niedrig. Und das war er natürlich auch, um davon zu leben. Aber viel wichtiger ist noch, dass der Lohn kein Lebensmittel ist, weil er für Lebensunterhalt nicht bezahlt wird. Ein Umstand, der sich nicht geändert hat. Lohn ist Geld, das zahlt der Unternehmer für Arbeit, die geeignet ist, bei ihm einen Gewinn zu erwirtschaften. Dass der Arbeiter davon leben muss, weil er keine andere Einkommensquelle hat, ist sein Problem. Da muss er sehen, wie er damit zurande kommt. Bezahlt wird der Lohn nicht, damit der Arbeiter seine Ernährungsprobleme abwickelt. Die Bezahlung, die orientiert sich am Bedarf des Unternehmens. Und das heißt, wenn man heute wen braucht, nimmt man ihn. Wenn man ihn morgen nicht braucht, nimmt man ihn nicht. Der Bedarf bleibt erhalten auf der Seite des Arbeitnehmers. Der Lohn fällt aus, weil der Bedarf des Unternehmens wegfällt. Wird ein Arbeitnehmer krank, sein Bedarf bleibt nicht nur erhalten, er steigt. Er muss außer dem Lebensunterhalt den Arzt bezahlen. Ökonomisch schaut es so aus, er kriegt kein Geld, weil er ja keine Arbeit abliefert. Im Alter schon gleich. Aber auch nach der anderen Seite, der Familienvater, der 3 oder 5 Kinder hat, hat einen anderen Bedarf als der kinderlose Junggeselle. Sein Bedarf gilt nichts. Es gilt nur der Preis, den der Unternehmer für die Arbeit zu zahlen bereit ist und den er für die Proportionen von Arbeit abliefert, die ihm vom Arbeiter geliefert werden. Deswegen, noch ganz unabhängig von der Höhe, oder anders halt nicht ganz unabhängig von der Höhe, wenn die Stunden gut genug bezahlt würden, dann könnte man ja auch die Pausen überbrücken, aber so ist es dann halt doch nicht. Aber abgesehen von der Frage, ob die Lohnhöhe für den aktuellen, für die Verköstigung des Menschen in den Stunden und Tagen und Jahren, in denen er arbeitet, reicht. Der Lohn reicht prinzipiell zum Leben nicht, weil das Leben notwendigerweise Phasen hat, in denen entweder aus Gründen, die vom Arbeiter herkommen, oder aus Gründen, die vom Betrieb herkommen, kein Bedarf nach seiner Arbeit besteht und deswegen, oder seine Arbeitsfähigkeit nicht vorhanden ist, und deswegen auch kein Geld fließt. Also die konnten vom Lohn nicht leben damals. Und verändert hat sich nicht der Grund der Bezahlung und verändert hat sich auch nicht der Umstand, dass die Lohnzahlung eben nur für abgelieferte Arbeit passiert und nicht zur Erfüllung oder zur Finanzierung des Lebensunterhalts des jeweils betroffenen Arbeitnehmers. Jedenfalls haben diese ersten Proletarier, die da die ersten Kämpfe losgemacht haben, sofort den Staat als ihren Feind erlebt. Er ist die erste Schranke, an die sie stoßen. Er verhindert die Gegenwehr. Und damit haben sie sich ein neues Kampfziel gesucht. Immer, da ist im Auge zu behalten, was sie müssen und was sie machen. Sie mussten sich dem Klassenstaat als ihrem Feind zuwenden. Das ist klar. Sie mussten sich den Kampf antun, weil der Klassenstaat ihre Gegenwehr unterbunden hat. Aber was haben sie da gewollt dabei? Sie haben darum gekämpft, dass der Klassenstaat, dass der Staat der Schlotbarone und der Junker auch sie als Bürger anerkennt und ihre und die Erfordernisse ihrer Einkommensquelle genauso rechtlich schützt wie die der reichen Grundherren und Fabrikherren. Sie haben sich die Feindseligkeit des alten Klassenstaats erklärt darüber, dass er der Staat der Schlotbarone ist. Da waren sie sehr der Meinung, dass der ist feindlich deswegen, weil die bei ihm Gehör finden und sie nicht. Und da waren sie schon weg von der Frage, wozu der Staat überhaupt da ist. Eigentlich haben sie erlebt, dass die Ordnung, der sie unterworfen sind, eine Ordnung der Gewalt ist, die Gewalt braucht. Ihr Schluss daraus war aber, da wollen wir, dass diese Gewalt auch für uns tätig wird. Und der Schluss war nicht, beziehungsweise das waren dann ganz schnell die, die in der Minderheit gelandet sind. Eine Ordnung, die Gewalt braucht, kann ja gar nichts Gutes meinen. Eine Ordnung, die immer irgendwelche Interessen unterdrückt, die muss ja wohl darin ihr Ziel haben, die Menschen zu Diensten zu bewegen, die ihnen in letzter Instanz nicht frommen. Deswegen war der große Fortschritt eben die politische Emanzipation des Proletariats, war der Ruf nach Demokratie und ihre Einführung. Bis hin zu Engels waren die Arbeitervertreter und ihre Politiker beeindruckt von der Idee, wenn erst das Prinzip One Man, One Vote gelten würde, dann wären die Proletarier doch in der überwältigenden Mehrheit im Parlament. Dann könnte doch unmöglich noch gegen sie regiert werden. Die waren sich sehr sicher, oder die waren der Meinung, weil, und das war ja bei dem alten Dreiklassenwahlrecht des Kaiserreichs auch so eingerichtet, weil die Besitzenden ein Zehnfaches der, also weil die Stimme eines Besitzenden ein Zehnfaches der Wirkung gegenüber der Wahlstimme eines Nichtbesitzenden hatte, war klar, naja, die Mehrheit im Parlament repräsentiert das Besitzbürgertum. Da war ihnen klar, na, da wird auf den Proleten nicht geachtet. da hat der keine Stimme beim Staat. Das haben Sie, war Ihr großes Projekt, eine Stimme beim Staat zu kriegen, beim Staat Gehör finden, den Staat sich gewogen machen. Das müsste doch die elende Lage wenden, in der Sie sind. Und dann war der Ruf nach Demokratie, Einführung des allgemeinen Wahlrechts, war dann die große Geschichte. Und wir wissen ja, es war nicht ihre Überzeugungskraft, es waren auch nicht ihre Klassenkämpfe, es war ein verlorener Krieg, der ihnen am Schluss quasi als Dienst für die Bereitschaft, den Krieg mitzumachen, tatsächlich das allgemeine Wahlrecht eingetragen hat, 1918. Jetzt hatten sie dann endlich die Möglichkeit, mit ihren Stimmen ihre Vertreter in das Zentrum der Macht zu schicken. Und das ist ja auch passiert. Aber was ist dabei aus ihren Forderungen geworden? Der Gedanke, jetzt sorgen wir dafür, dass in unserem Interesse regiert wird. Hatte eins schon von vornherein als Unterstellung. Die eigene Erwerbsquelle ist die Sache, auf die sie setzen. Die Erwerbsquelle selber steht nicht in Frage. Es geht darum, dem Lohnarbeiter sein Recht zu verschaffen. Den Lohnarbeiter mit Rechten auszustatten, wie andere mit Rechten ausgestattet sind. Es ging darum, die Lohnarbeit zu einer ehrenwerten bürgerlichen Erwerbsquelle zu machen. Und es ging natürlich überhaupt nicht um die Abschaffung davon. Was passiert dann aber mit den Forderungen, die damit verbunden sind, wenn man sie auf dem parlamentarischen Weg zur Geltung bringen will? Man kriegt das Recht, mit die eigenen Vertreter dürfen sich mit den anderen Vertretern anderer Klassen und deren Interessen über die Definition des Gemeinwohls streiten. Sie dürfen gemeinsam herausfinden oder unter sich ausmitteln, was denn nun das Interesse sein soll, welches das Gesamtsubjekt eben der Staat, der die Gesellschaft lenkt und regiert, welches Interesse der sich setzen soll. Und da ist klar, das eine Interesse soll gelten, aber die anderen Interessen sollen auch gelten. Es soll ein Kompromiss sein zwischen ihnen. Aber wo liegt der Kompromiss? Und da kommt die irre Umkehrung raus. Gerade die Gleichberechtigung der proletarischen Vertreter im Parlament. Auch ihre Stimme gilt, und kaum gilt ihre Stimme, sind sie natürlich hundertmal so viel wie die Vertreter der Unternehmer. Ihr Interesse, wenn man so will, ihr Gewicht in Abstimmungen, ist es hundert oder also überwältigende Mehrheit gegenüber der Minderheit der Besitzenden. Aber gerade das gleichberechtigte Aufeinandertreffen führt zur Anerkennung des Vorrangs der Kapitalinteressen. Gerade die Forderung, jetzt soll die Staatsmacht alles Nötige dafür tun, dass die Lohnarbeit auch eine ehrenwerte Erwerbsquelle ist und ihren Mann ernährt. Gerade die Forderung kommt ja gar nicht umhin, sich der Frage zu stellen, und unter welchen Bedingungen wird Lohnarbeit angeboten. Dann muss das Interesse der Unternehmer aber auch aufgehen, sonst können die gar nicht beschäftigen. Sonst können die keine Lohnarbeit anbieten. Und jetzt stellt sich raus, erst muss das Interesse der Unternehmer befriedigt sein, dann können die Lohnarbeiter zum Zuge kommen. Das Irre an der politischen Emanzipation des Proletariats besteht darin, dass der Aufstieg zum Bürger, der Aufstieg zum gleichberechtigten Bürger, ursprünglich aus dem Gedanken raus, Wir müssen die Macht erobern, damit unsere Erwerbsquelle uns nicht immer zu umbringt. Dass gerade die Gleichstellung, also die Nichtbeachtung der Klassen durch den Staat, er unterscheidet seine Bürger nicht mehr nach Klassen. Die politische Existenz seiner Untertanen ist nicht mehr definiert durch die Klassen, das sind sie alle gleich. Und gerade dadurch ist überhaupt der moderne Klassenstaat überhaupt entstanden. Also was die Alten als Beseitigung des Klassenstaats aufgefasst haben, nämlich als Beseitigung des Staates, der die politische Sortierung seines Volkes nach Klassen vornimmt. Genau das hat den modernen Klassenstaat überhaupt bloß etabliert. Nämlich ein Staat, in dem der Vorrang der Kapitalinteressen als allgemeine Lebensbedingung aller sonstiger Einkommen politisch anerkannt wird. Und die Arbeiterklasse auch Anerkennung erfährt und Berücksichtigung. Anerkennung und Berücksichtigung unter dem Gesichtspunkt, was möglich und nützlich ist für das Interesse, von dem doch die ganze Gesellschaft abhängt. Das Interesse der Unternehmer, an dem dann die Staatseinkünfte hängen, das allgemeine Wachstum, auch das Verdienen können der Kleinhändler und so zu. Deswegen hat die Arbeiterklasse jetzt im Gefolge ihrer politischen Emanzipation eine Menge Neudefinitionen oder eine Menge neuer Berücksichtigung ihre ökonomischen